Herzlich willkommen, Lambert Klamura Jazz. Was ist denn eigentlich los? Erst schneiden wir ein in Hamburg, ja? Dann muss organisches Material aus Körpern rausgeholt werden. Das Ganze ist mit Schmerzen verbunden. Wir können nicht schlafen. Wo soll das noch hinführen?
Einschneien, rausschneiden. Wir kommen bei euch in die Ohren reingeschneit hier. Super Überleitung. Könnte fast sowas sein wie ein lokaler, fetziger Radiosender, der mit solchen Begrüßungsmoderationen um die Ecke kommt. Herzlich willkommen, ich bin Felix Weig, das ist Lambert mit Nachnamen Ernie.
Auch Lambert. Auch Lambert, Lambert. Das Problem habe ich auch mit meinen Postboten besprochen.
Ja, gibt es aber manchmal, ne? So ein also, Namenperson.
Lynn Tanner hat mal einen älteren Herrn gedatet und der hieß Lloyd.
Ja.
Einfach so, das war's.
Ja, geht auch, glaube ich, ja, als Vor- und Nachname, oder?
Ja, eben, deswegen hat er gedacht, braucht er nicht. Er hat sich dann von seinem Nachnamen getrennt. Ja. Er schien ihm nicht weiter erwähnenswert. Lloyd, glaube ich. Lloyd. Ja, er hieß Lloyd.
Hatten wir nicht jemand, oder nee, du, bei dir im Jahrgang war da nicht irgendwie jemand mit drei Vornamen?
Wie, drei Vornamen?
Ja, also der Vorname war so eine Art Doppelname, sowas wie Hans-Jürgen, und der Nachname war dann auch sowas wie ein Vorname, also sowas wie Hans-Jürgen Klaus hieß der oder so. Hans-Julian Stefan, kann das sein? Gab's sowas?
Jetzt ist das so wie Frank-Walter Steinmeier?
Nein, eben nicht. Also das ist so wie Frank-Walter Heinrich. Also dass der Nachname auch ein Vorname ist.
Es gibt also ja Norbert-Walter Borjans.
Nein, Borjan ist doch kein Vorname. Kennst du jemanden, der Borjan?
Aber Walter, Norbert-Walter Borjans, Walter ist der Nachname in dem Fall. Anders
so,
als bei Frank-Walter Steinmeier. Da ist Walter
genau.
Der Vorname.
Okay,
da steigt doch keiner durch.
Wir nähern uns dem an, was ich meine. Nämlich, es gibt ja Nachnamen, die sind Vornamen. Also ja, wenn ich jetzt mit Nachnamen Felix heißen würde. Kurt Felix zum Beispiel.
Ja.
Ich hätte jetzt aber auch noch einen Doppelnamen als Vornamen. Sowas wie Hans-Kurt Felix. Dann hätte ich drei Vornamen.
Ja.
Genau.
Und so möchtest du durchs Leben schreiben?
Nein, ich fragte dich nach, das war so ein Gag früher in der Schulzeit, dass da irgendwie jemand, ich glaube in deinem Jahrgang ein junger Mann war, der quasi...
Julian Stefan, liebe Grüße.
Ja, Julian Stefan, ach, der hatte
Julian
nur zwei.
Julian Stefan.
Ach, der hatte keinen, der hieß nicht Hans-Julian Stefan, in meiner Erinnerung.
Ich kannte ihn als Julian Stefan.
Genau, aber da war immer der Gag, ja, dass er einfach zwei Vornamen hat, oder?
Ja.
Genau.
Ich glaube, er war nicht die ganze Zeit bei uns, aber er hat gute Laune gemacht.
Ja.
Liebe Grüße, ist bestimmt ein großer Jazz-Fan.
Hans-Julian Stefan, schöne Grüße. Hör doch mal rein. Ja. Meld dich doch mal wieder. Ja. So, danke, da wollte ich drauf hinaus.
Das ist ja das Gute, Jazz geht immer weiter, ne?
Ja.
Also, das heißt, wenn wir nicht mehr sind,
ja,
dann sind ja andere Leute da, wie Hans-Julian zum Beispiel oder so, die Jazz gut finden.
Ja.
Und irgendwann sind keine Menschen mehr da, weil die Sonne irgendwie ausgeht oder so.
Ja.
Und dann geht der Jazz ja trotzdem weiter, weil wir wissen ja aus Star Wars, dass ja auch im Universum irgendwo so eine Jazzbar ist, wo sie dann halt Jazz spielen.
Richtig.
Also das ist ja das Gute. Man muss sich keine Sorgen machen. Selbst wenn die Menschheit nicht überlebt.
Der Jazz bleibt.
Jazz wird es, ja.
Das ist auch übrigens ganz toll. Bei Star Wars, ich habe Star Wars relativ früh geguckt, glaube ich, so in einem Grundschulalter. Also wir sprechen von Star Wars heute Episode 4, A New Hope. Da gibt es diese Szene auf dem Wüstenplaneten Tatooine in der Stadt Mos Eisley, der sogenannten Mos Eisley Cantina, spielt eine Band auf. Das ist da.
Haben wir, glaube ich, schon oft referenziert, ja.
Haben wir aber jetzt auch wieder 100 Folgen nicht. Und als ich das hörte, war ich noch nicht so vertraut mit der Dixieland-Musik. Und für mich klang das einfach nach, ah wow, das ist also Science-Fiction-Musik. So klingt die Zukunft.
Ja, ist ja auch so.
Ja.
So ist es. Nämlich Jazz ist eigentlich die Zukunft.
Ja. Obwohl es...
Und wird uns überdauern. Wobei man bei Star Wars ja nicht genau weiß, ob das nicht schon auch, weil es wird ja am Anfang immer gesagt, vor einer längst vergangenen Zeit, ob das nicht schon alles schon Ewigkeiten her ist und halt nur ganz weit weg spielt.
Genau.
Aber andererseits sind ja schon auch irgendwie Menschen, ne? Also ich gehe davon aus, dass das halt nur noch viel später erzählt wird.
Ja.
Und trotzdem in der Zukunft spielt.
Hat das nicht auch irgendwas mit dem Licht zu tun, wenn die Galaxy far, far away ist, bis dann das Licht, also die Filminformationen, bis sie bei uns ankommen, dann.
Genau, und deswegen spielen sie auch so schnell.
Ja.
Weil die Lichtgeschwindigkeit, also BPM 1000 Millionen.
Ja.
Wollen BPM sie halt den Blues spielen.
Sehr gut. Sehr, sehr gut. So machen wir das.
Also, wie ich jetzt meinen Blinddarm rausgeschnitten bekommen habe,
Erzähl uns doch bitte nochmal davon.
Ich lag auf dem OP-Tisch und kommen andauernd noch irgendwelche Leute rein. Also, ich bin noch nicht sediert worden. Kommen irgendwelche Leute rein. Ich muss nochmal Pipi, leider. Geht, kriegen wir hin. Aber immer kommen irgendwelche Leute ein und fragen mich nach meinem Beruf. Die wollen immer wissen, was ich beruflich mache.
Aha.
Und ich denke, ich möchte jetzt eigentlich meinen Blinddarm rausbekommen. Ich möchte jetzt nicht über meinen Beruf sprechen. Aber ja, ich sag's dann immer so, Pianist. Ich habe mir als angewöhnlich auch nur Pianist zu sagen.
Ach, du sagst jetzt Pianist, okay.
Ja,
du hattest eine Zeit lang hast du auch Komponist gesagt, oder?
Ich habe das auf jeden Fall, wenn man das schriftlich abgeben muss, dann war ich manchmal unentschlossen. Oder ich könnte ja auch Musikproduzent reinschreiben. Ja. Oder Podcaster. Also das ist ja alles möglich.
Ja.
Nur, nee, ich entscheide mich, wenn ich solche Konversationen machen muss und auf dem OP-Tisch liege und interviewt werde, für den Begriff Pianisten, für die Berufsbezeichnung, weil ich habe das Gefühl, da kann sich jeder was drunter vorstellen. Ja. Ah, der spielt Klavier. Wo spielen Sie, ist dann die Frage. So, ja.
Am Klavier.
Wo spielen Sie? Ja. Überall, wo ich darf, wo Sie mich lassen. Und irgendwann kommt der Anästhesist herein und fragt mich auch erstmal, was machen Sie? Ja, genau, Musik. Ah, Musik, ja, hatte ich schon gehört. Hat er irgendwie mitgehört schon draußen? Na, da wartet der Musiker auf seine Sedierung.
Ja.
Und man kriegt ja wirklich Fentanyl. Ja.
Ja.
Also es ist ja so eine Art Heroin, oder? Sag du mal, das ist doch irgendwie ein Opiat.
Also ich bin ja so eine Art Arzt. Fentanyl ist, glaube ich, so etwas wie ein Opioid. Das heißt, ein künstlich nachgebildetes Opiat. Also ja. Opiat ist sowas wie Heroin. Und das ist sehr potent. Wir kennen das aus den USA mit der Fentanyl Crisis.
Genau.
Dass vielen Leuten dieses Medikament verschrieben wird, nach Operation zum Beispiel, auch für zu Hause.
Ja.
Und dann bleiben die da so ein bisschen drauf hängen.
Ja. Absolut nachvollziehbar. Denn ist das
zumindest
Gefühl
wird ist behauptet, ich kann das nicht belegen.
Ja, wird gesagt. Aber noch die Krise ist ja allgegenwärtig, hört man immer mal wieder von. Und absolut nachvollziehbar, es ist ein wunderbares Gefühl.
Ja.
Also wenn man das jetzt nur einmal unter ärztlicher Beaufsichtigung bekommt. Aber ich habe am nächsten Tag bei den Schmerzen dann auch gleich gedacht, als ich noch drauf war, also an nach der OP, ja, wenn Sie mir das heute Abend nochmal anbieten, dann würde ich das schon auch nochmal nehmen.
Ja.
Haben Sie aber nicht. Aber ich weiß, also, dieser Gedanke kam sofort, weil das halt so schön war. Ich habe dann da nach der OP da so rumgelegen, Podcast gehört und einfach so auf die Uhr geguckt. Und es waren wirklich ein paar schöne Stunden, bis die Schmerzen einsetzten. Jedenfalls, als ich noch auf dem OP-Tisch lag und er mir das Fentanyl reinballerte, fing er an, von seinen musikalischen Vorlieben zu reden.
Oh nein.
Ja, er meinte tatsächlich dann, und dann fing es auch die Wirkung, ach, sie setzte sofort ein und er meinte, also Sie sind ja Musiker, ich befasse mich ja gerade mit der Musik von Sigur Rós.
Nein.
Und ich weiß noch, wie ich zu ihm meinte, so, das machen Sie doch jetzt absichtlich, während Sie mich sedieren, von Sigur Rós zu reden und so. Ich musste irgendwie lachen und dann weiß ich nicht mehr genau. Ich wollte ihm dann noch irgendeinen Hot-Take auf Sigur Rós und Wolfgang Niedecken und irgendwie sagen, kennen Sie auch Wolfgang Niedecken, deutsche Sigur Rós oder so. Aber ich glaube, ich bin nicht mehr zu gekommen, weil ich dann halt in lauen Schlaf abdriftete.
Das ist ja genial. Na, Anästhesist, finde ich, ist ein interessanter Beruf, weil wenn einem das Menschliche im Beruflichen wichtig ist, dann ist ja Anästhesist kein guter Job, weil die Leute, mit denen man arbeitet, ja oft sediert sind. Also wenn er jetzt zum Beispiel wirklich eine interessante Diskussion mit dir über Sigur Rós führen wollen würde oder dich nach deiner Meinung fragen würde, du bist ja immer ein Podcaster, meinungsstark, du könntest ihm wahrscheinlich auch einiges erklären. Ist natürlich schlecht, wenn man jemand gleichzeitig so eine Dosis Fentanyl in den Arm rammt.
Dann kriegt man ja nicht viel raus. Ich hatte mir hat mir gar keine Zeit gelassen,
genau,
da jetzt noch meine Meinung zu äußern.
Ja.
Schade eigentlich. Genau, ich hätte ihm einiges erzählen können. So, aber er war total begeistert. Er meinte so, ja, kennen Sie die? Sie haben so eine ganz eigene Sprache entwickelt. Also sind Isländer? Ich so, ah ja, ich weiß. Aber die singen gar nicht isländisch meistens, sondern so haben doch nochmal eine eigene Extrasprache. Das ist total verrückt.
Und sehr
redete
gut.
Sich in Rage. Genau, das ist doch ähnlich wie Wolfgang Niedecken.
Das ist interessant, weil er könnte ja, auch wenn du jetzt zum Beispiel ein interessantes Gespräch mit ihm führen würdest, dann könnte er ja vielleicht auch umswitchen und sagen, Herr Lambert, vielleicht können wir das doch irgendwie lokal machen, mit einer lokalen Anästhesie, dann bleiben Sie wach und wir unterhalten uns weiter über Sigur Rós während der OP.
Ja. Das geht da nicht, weil tut halt einfach weh, wenn sie dir einen Körper schneiden.
Ja, deswegen,
dafür
man kann
brauchst
das
du
ja
das Fentanyl.
Aber man kann das
du
doch lokal betäuben, das meine ich.
Ja, nee, ich weiß, aber das scheint nicht zu funktionieren. Nee, nee, also bei sowas nicht. Also die müssen
besser
ja
nicht
an deine Eingeweide ran und so, das ist ja nicht so leicht.
Gut.
Und was du ja zusätzlich noch bekommst, ist Propofol, um zu schlafen. Also bei der Darmspiegelung bekommst du nur Propofol, weil da gehen sie ja durch die vorhandenen Öffnungen. Aber wenn sie dir halt in den Körper schneiden, dann musst du halt zusätzlich noch das Fentanyl bekommen. Also das heißt, du bist komplett eingedampft.
Ach so, klar, natürlich. Das Fentanyl ist vor allen Dingen gegen die Schmerzen und das Propofol zum Pennen.
Genau, ja.
Okay.
Und Propofol hat ja auch nochmal eine Wirkung.
Mm, ja, gut, klingt gut.
Ja.
Anästhesisten übrigens die höchste Suizidrate unter Medizinern.
Warum?
Munkelte man auch drüber, wahrscheinlich, weil die einen guten Zugang haben zu Mitteln, mit denen man sich suizidieren kann.
Ah, okay. Mein Anästhesist wirkte jedenfalls nicht suizidal. Er hatte noch viel vor. Er wollte sich die ganze Diskografie noch durcharbeiten.
Ja.
Ich glaube, er war gerade bei Album 2 erst. Wukoro, oder wie das dann heißt.
Keine Ahnung.
Bist nie drauf hängen geblieben.
Ich muss auch sagen, dass ich so, ich habe eine Vorstellung, wie das ungefähr klingt. Ja. Ich kenne Leute, die wirklich sich ins
Siguristen,
die erquickende Begeisterungslaute machen, wenn der Name Sigur Rós fällt. Das ist so eine Band, wo ich dann immer, wenn ich es mal gehört habe, enttäuscht war. Da sind wir wieder ein bisschen beim Thema von letztem Mal mit dem Beipackzettel. Weil ja. Sigur Rós, das ist eine Band, die kommt aus einer Zeit, wo man Musik eher noch, also erstmal von Musik gehört hat, bis man die Musik gehört hat. Das war ja früher anders. Das war ja so, dass jemand gesagt hat, ey, es gibt da diese Band und die singen auf Elbisch und aus Island und es ist total krass. Und so musst du unbedingt reinhören, total abgefahren. Und dann hört man es erst, aber man muss ja erstmal wieder eine CD bekommen oder so, ne? Das lief ja auch nicht, ja. Das ist ja keine Radiomusik. Und deswegen hatte man durch diesen Beipackzettel schon im Vorfeld so ein Bild von dieser Musik. Und ich weiß, dass ich dann sehr enttäuscht war, als ich es gehört habe, weil ich es total langweilig fand.
Kann schon sein. Ich müsste sie jetzt auch nochmal auflegen, aber ich habe sie in den Nullerjahren gern gehört.
Wirklich? Ach, das wusste ich. Das ist was ich über dich nicht wusste, dass du Sigurist bist.
Ich habe, glaube ich, 3 CDs gehabt.
Wirklich?
Ja, ich mochte die gern. Und tatsächlich auch in Amsterdam unter der Hörerschaft war Sigur Rós ähnlich angesehen, also ähnlich hochkulturell und als irgendwie wertig innerhalb der Popkultur wie Radiohead. Das heißt, hin und wieder wurden auch Stücke von Sigur Rós gespielt.
Wirklich?
Wenn man sich mal mit Pop beschäftigen wollte. Aber Sigur Rós-Stücke auf Jazz gespielt.
Quasi. Das sind aber doch passiert. Auch keine fetzigen Changes oder sowas, oder?
Bei das Sigur war denen egal. Das war denen egal. Ja, wurde einfach trotzdem. Es geht ja nicht immer um die Changes. Es geht ja manchmal auch um den Ausdruck.
Bitte erklär dich, was meinst du damit? Also eigentlich als Jazzer spielt man doch ein Popstück immer nur, wenn die Changes fetzig sind.
Ja, aber innerhalb der Jazz-Tradition ist es ja schon auch mal in Ordnung, wenn die Changes weniger zu bieten haben. Also nehmen wir jetzt irgendwie Impressions oder so von John Coltrane. Da sind ja nur 2 Akkorde oder So What mit Miles Davis. Reicht ja. Und bei Sigur Rós wird das, glaube ich, ähnlich funktionieren. Also einfach nicht so viele Akkorde und dafür mehr Platz.
Ja, genau. Nur halt so alles, was so wirklich diatonisch ist, also in einer Tonart bleibt, ist ja meistens dann doch, wenn wir ehrlich sind, für eine Jazzbearbeitung eher so ein bisschen langweilig. Also
das ist dann eher was für die Neoklassik.
Genau, ne, deswegen funktionieren ja auch tatsächlich die allseits beliebten Beatles-Stücke so gut in der Jazzmusik, viele Beatles-Stücke, weil da immer so ein markanter Akkord drin ist oder sowas, ne?
Ja, also Yesterday ist ein Standard, steht im Realbook, muss ein Standard sein.
Genau, Yesterday hat ja auch tatsächlich wirklich eine fast jazzartige Progression.
Habe ich gerade angefangen, diese Dokumentation zu sehen, wie Paul McCartney mit Rick Rubin im Studio sitzt und sich die Tapes anhört. Auf Disney gibt's das. Und dann spielt Paul McCartney ja tatsächlich 3 Klänge.
Ja.
Er spielt die 3 Klänge mit dem Fingersatz 2, 3, 4 in der Grundstellung.
Ja.
Also muss man geübt haben, also muss man ein bisschen dehnen, geht schon, aber es fühlt sich nicht natürlich an, aber bei ihm sieht es relativ normal aus und dann erklärt er irgendwie, dass es ja immer der gleiche Shape wäre und damit könnte man halt wunderbar Songs schreiben und erklärt, wie er dann damit darauf gekommen ist, ich glaube, Hey Jude zu schreiben oder so.
Ja, ich habe das auch mal gesehen, das ist nämlich interessant, er spielt aber, glaube ich, die erste Umkehrung, die spielt er dann wiederum mit dem Daumen, ne?
Ah ja.
Okay. Ich habe das auch mal gesehen und ich bin auch verstörend drauf hängen geblieben.
Ja.
Aber gut.
Ist ganz gut, aber trotzdem.
Wenn es funktioniert.
Paul gefällt mir da ganz gut. Also wirklich die Begeisterung, die er da immer zum Ausdruck bringen kann, das ist ja wirklich wunderbar. Da halte ich sogar Rick Rubin aus.
Ja, ist schon länger her, dass ich es geguckt habe, aber ich weiß auch, bin ich auch irgendwie dran hängen geblieben. Ich habe auch einen Kollegen da, also der jetzt kein klassisch ausgebildeter Pianist ist, der spielte, das fand ich abgefahren, einen Dur-Dreiklang. Also sagen wir C-Dur mit dem Fingersatz 3, 4, 5. Probier doch mal bitte.
3, 4, 5?
Ja.
In Grundstellung?
Ja.
Oh Gott. Aber es ist bestimmt gut fürs Stretching.
Ja, ist so eine Art Stretching.
Weil ich weiß, dass Lang Lang ja auch meint, das Wichtigste, was ein Pianist machen muss, ist eigentlich den 3. und den 4. Finger muskulär zu trainieren. Also der redet da wirklich von Muskeln. Und da stundenlang nur 3. und 4. Finger solche Übungen zu machen. Vielleicht auch mal sowas, so wie dein Kollege.
Mhm.
Einfach damit die Muskeln am Start kommen, weil der 3. und 4. Finger haben ja die gleiche Sehne, glaube ich. Ne? Die sind muskulär nicht so gut ausgestattet oder so. Irgendwie gibt es da so.
Ich glaube, die hängen vor allen Dingen. Nee, der
anatomische Gründe.
Der 4. und der 5. Finger, die hängen vor allen Dingen irgendwie so an einer Sehne.
Nee, ich dachte, der 3. und der 4.
Oder der 3. und der 4. ist es so? Ja. Also der 4. ist immer das Sorgenkind. Das kennen wir ja. Hast du auch immer diese Übung gemacht, wo man quasi so alle Tasten gleichzeitig runterdrückt? 5 Tasten auf einmal?
Nein. Ist das so Hanon oder was?
Genau, alle runter. Und dann jetzt immer 1, 2, 1, 2.
Ach so.
Aber die bleiben.
Ich glaube, die. Ja,
und die bleiben immer liegen.
Ja, kommt mir bekannt vor.
Genau.
Muss ich irgendwann mal gemacht haben.
Und dann 2, 3, 2, 3, genau.
Einfach für die Muskeln, ne?
Ja, genau. Workout.
Ja,
ja, das ist total interessant.
Es hat wirklich mit Musik machen nicht viel zu tun, aber man muss schon sagen, irgendwie neulich, nachdem ich da den ganzen Abend Achtelketten gespielt hatte, da auf der Birdland Session, ist es dann ja doch so, dass man die braucht. Also wenn ja. Die ganze Nacht durchgeballert wird und auch das Klavier nicht so laut ist und so, hat man das Gefühl so, ja, schon gut, dass man, wenn man seine Muskeln so am Start hat, so in den Fingern. Das ist irgendwie dann doch, das klingt so, ja, unromantisch. Aber es ist irgendwie.
Ja, es ist wirklich so ein bisschen wie Workout. Das ist auch je nach Instrumentengruppe sind das ja so ein bisschen andere Übungen. Von Schlagzeugern kennen wir das ja. Das ist für die Schlagzeuger ist das total normal, einfach diese Paradiddles auf diesen Gummipads einfach stundenlang so ein Bewegungspattern immer wieder durchzuspielen. Auf Geschwindigkeit zum Klick. Also, und das hat ja mit Musik machen dann gar nichts zu tun. Und gerade bei den Blechbläsern dieses Gehupe. Da wird ja einfach rumgetrötet.
Ja.
Und so, ja. Und beim Klavier muss es dann immer gleich so ein bisschen fancy sein, ne? Da müssen immer Skalen geübt werden und sowas, ne? Dann wird dann.
Ja, also mir wurde auch mal gesagt, so wenn du so technische Übungen machst, achte immer noch darauf, dass du trotzdem Musik machst und so. Damit das einem, wahrscheinlich soll es einem so schmackhaft gemacht werden, aber trotzdem ist es ja so. Wir kommen da ja nicht dran vorbei, dass halt so sich so bestimmte Muskeln einfach ausbilden. Und dann ist ja das Musikalische, also wenn du dich jetzt darauf fokussieren willst, die Muskeln auszubilden, automatisch kommt ja das Musikalische ins Hintertreffen. So. Also diese Behauptung, so nee, achte darauf, dass du es trotzdem immer noch musikalisch machst und selbst wenn du dann die Skalen spielst, dass du immer noch irgendwie das Gefühl hast, du machst Musik. Also ich glaube, das ist dann aber auch eher so eine esoterische Herangehensweise, weil am Ende sind wir in der Muckibude. Du kannst ja sagen, jetzt mach mal 10 Minuten Muckibude und dann machst du wieder Musik. So könnte man es ja auch machen.
Also ich glaube, was ganz viele Leute kennen, die jetzt auch jetzt nicht so ultra, also vielleicht auch einfach Laienmusiker sind, Leute, die mal angefangen haben, Gitarre zu lernen. Da kommt ja immer dieser Punkt mit dem Barré-Akkord.
Ja.
Irgendwann ist der ja auch selbstverständlich spielbar, also dieser Akkord, wo der Zeigefinger über alle Saiten gleichzeitig drückt. Und das ist ja immer so ein Scheidepunkt für Leute, ne? Ob sie das schaffen, durchzuziehen, diese Muskulatur im Finger aufzubauen. Oder diese Hornhaut, keine Ahnung, um diesen Barré-Griff zu lernen. Da ist es ja total offensichtlich, dass man das irgendwie hinkriegt. Ich habe aber noch, das schicke ich dir nachher mal, ich blätterte in meinen Noten, die da so auf dem Klavier liegen, wo ich dann ab und zu mal so ein bisschen vor mich hin daddel oder ja gerne mal so ein bisschen vom Blatt spielen übe. Das liebe ich ja. Irgendwelche Bücher einfach aufschlagen und daddeln und gucken, wie weit man kommt, wann man scheitert, in welchem Takt. Und da fand ich mal wieder meine russische Klavierschule. Hast du die auch früher gehabt?
Ja, habe ich keine guten Erinnerungen dran.
Ja, im Teil 2, da ist auch so ein Teil Etüden. Und da habe ich so eine ganz interessante Etüde gefunden, wo drüber stand, die ist explizit zur Muskelstärkung. Oder für irgendwie bestimmte Finger. Schicke ich dir nachher mal. Die klingt geil.
Ja.
Und also man spielt so im Prinzip so mit beiden Händen so Alberti-Bässe versetzt zueinander.
Ja.
Und das ist halt geil. Ich habe das so ein bisschen vor mich hingespielt und man merkt richtig, wie das zieht in bestimmten Teilen der Hand. Das schicke ich dir nachher. Das ist wirklich gut. Kannst du uns nächste Woche dann mal vorspielen.
Ja.
Die Etüde. Und geht durch alle Tonarten.
Ich mag sehr gern auch dieses Vorwort aus dem Buch, das du auch hast, Rockpiano von Jürgen Moser.
Ja.
Weil da erklärt er eigentlich seinen Schülern, also man muss das Klavier so laut spielen, dass die Nachbarn vorbeikommen und genervt sind. Wenn es dich selber nervt, dann ist es immer noch zu leise. Es muss richtig gebrettert werden. Ja. Spiele so laut du kannst. Mhm. Auch ein guter Tipp, auch eine interessante Herangehensweise. Aber Jürgen Moser fand ich als Musikschule sehr, sehr viel besser als die russische Klavierschule. Hat mich sehr viel mehr motivieren können, der Jürgen.
Kannst du da noch irgendwas von?
Nee, ich weiß aber, man hatte auch so Boogie-Sachen.
Ja, ja, da gibt es Teil 1 und 2. Und das, und da, ich weiß noch, dass, glaube ich, in Teil 2 vom Rockpiano, da wurden dann auch so Synthesizer erklärt hinten. Dann waren da immer so Fotos vom CP70 und vom Juno.
Und auch die ganzen tollen Bands, die halt dann mit Synthes gearbeitet haben und so. Die wurden ja auch da mit tollen Bildern vorgestellt. Also von Yes bis, was weiß ich, Genesis
sowas.
Und so. Also ganz großartig. Wirklich ein total motivierendes Werk.
Ja, jetzt sind wir wieder beim Thema Laien. Bitte meldet euch Jürgen Moser, Rockpiano, das ist eins der Bücher, die ich mal verliehen habe.
Ah ja.
Und ich weiß gar nicht, ob davon eins überhaupt noch in meinem Haushalt ist. Jürgen Moser lebt übrigens noch. Jahrgang 49 aus Duisburg. Schöne Grüße.
Ja.
Und er hat Rockpiano 1 und 2 von 1982 und 85 sind bei weitem nicht seine einzigen Werke. Auch Folk Complete, Fast Finger, Rock'n'Roll Piano, Glenn Miller für Piano, Just for Fun. Also der hat einiges rausgehauen.
Ja, großartig. Also ich habe das auf jeden Fall ernst genommen mit dem Lautspielen damals. Ich dachte, ach okay, diesen pädagogischen Ansatz gibt es auch und habe mich dem auch gewidmet und habe zeitlang sehr, sehr laut gespielt und geübt auch und gerne immer dieses... Weil das ist ja auch etwas, glaube ich, da sehr präsent ist und vorkommt.
Ja.
Und meine Familie war auf jeden Fall sehr genervt zu der Zeit, wo ich mit diesem Werk gearbeitet hat und ist öfter reingekommen und meinte, muss das denn immer so laut sein?
Ach, wirklich? Okay.
Ja. Also, pass auf, ich glaube, Jürgen Moser, ich erinnere mich noch an dieses... Ich glaube, beim F auch so. Irgendwie so. Ja, ein bisschen was hängen geblieben auf jeden Fall. Großartig, Jürgen Moser. Was der wohl macht heutzutage?
Ja, wie gesagt, der ist fast in Rente.
Ja,
oder ist der ist in Rente, beziehungsweise wahrscheinlich, wenn er eine Rente bekommt. Ist ja mal gar nicht so einfach als Musiker. Aber Frage zur Lautstärke, weil das finde ich ein ganz interessantes Thema. Ich bin ja in einem Mehrfamilienhaus aufgewachsen, wo dann man doch so ein bisschen angehalten ist, ja Rücksicht auf die Nachbarn zu nehmen und nicht ganz so reinzudreschen. Und ich glaube, das hat durchaus auch was mit meiner Klavierspielweise gemacht, weil ich dann doch irgendwie immer...
Würdest du dich jetzt als wahnsinnig leisen Pianisten bezeichnen?
Ja, oder? Tatsächlich. Und das ist nämlich nochmal schlimmer geworden in meinen Jahren im Steigenberger Hotel, wo man ja in zartester Lautstärke Klavier spielen muss.
Aha.
Weil Barpiano ist ja eine leise Stilistik. So, dass ich das Gefühl habe, für jeden lauten Einsatz habe ich mir meine Technik komplett versaut. Ich kann eigentlich nur so flüsterig Klavier spielen.
Ich weiß nicht, ob ich das bestätigen kann, Felix.
Hast du das Gefühl, ich bin ein lauter Pianist?
Mir ist auf jeden Fall nie aufgefallen, dass du ein besonders leiser Pianist wärst. Was mir aber jetzt aufgefallen ist, dass ich neulich bei dir in Hamburg eingeschneit war, dass du angefangen hast, auch einen Filz in dein Klavier einzubauen.
Ja, das ist erstaunlich. Genau, also das ist ein Klavier, also der Filz ist da nicht reingeflochten, sondern man kann so einen Filz mit einem Pedal anmachen. Und es ist ja wirklich erstaunlich, wie dankbar das Spielen mit Filz ist, wie viel das verzeiht. Also quasi diese ganzen Nuancen, die man quasi so mit feinster Dynamik und Fingerkontrolle erzeugen muss, die sind ja mit so einem Filz, klingt einfach alles gut.
Ja.
Wirklich erstaunlich. Ja. Also
das ist natürlich genau Trick 17, auch deswegen eines jeden Neoklassik-Pianisten, der vielleicht nicht ganz so viel geübt hat, nicht ganz so viel Technik hat, kann einfach einen Filz reinziehen und dann klingt das eigentlich so ganz gut.
Ja, absolut irre. Ja, und ich habe auch immer versucht, nicht so laut zu spielen, obwohl meine Nachbarn eigentlich immer sehr genügsam waren. Einmal hatte ich eine crazy Nachbarin, als ich in der Stresemannstraße gewohnt habe. Die hat wirklich immer beim leisesten Kontrabass üben oder sowas, da hat die Wut entbrannt, gegen die Wand gehämmert.
Echt, ja?
Einmal, da war sie aber ganz verstört, klingelte bei mir an der Tür da, sie hätte eine tote Maus gefunden, ob ich die ihr da wegmachen könnte.
Ach so, dann auf einmal.
Ja, dann
auf kommen
einmal.
Sie an. Ja, ja.
Ansonsten
dann bitte
garstig.
Da kann ich immer den lauten Nachbarn fragen.
Ja, sehr garstig. Genau, deswegen, aber was hast du da für Erfahrungswerte mit sich locker machen in der Wohnung? Lautstärke. Auf Lautstärke zu gehen. Ist kein Thema für dich?
Nee, also, ich weiß nicht, das war vielleicht so das Minimum an Rebellion, was ich meinen Eltern gegenüber gebracht habe, weil die wollten ja nun mal, dass ich Klavier spiele.
Ja, okay.
Also deswegen, also ich wollte ja schon aufhören und so. Ich fand das irgendwie eigentlich auch nervig, dann mal mit der russischen Klavierschule. Und dann, als mir Jan Heinemann den Jürgen Moser näher gebracht hat und ich dann auf einmal gemerkt habe, nee, Moment mal, er kann es ja auch richtig laut machen. Und das dann zur Reaktion hatte es meine Mutter und meinte, warum ist denn das hier so laut? Mhm. Kann das schon sein, dass das eigentlich etwas gewesen ist, was mich eher motiviert hat, so als so kleine Aufmüpfigkeit? So, okay, kann man Leuten auf die Nerven, das ist nicht schlecht. Ansonsten haben wir uns ja gut vertragen da. Über uns haben meine Großeltern gewohnt. Das heißt nicht so ein Riesenproblem.
Ja.
Dass man irgendwie zu laut ist, so. Es ging schon bergab mit den Hörfähigkeiten, glaube ich, zu der Zeit. Und deswegen war das in Ordnung. Aber ja, doch, ich weiß, dass innerhalb unserer Wohnung das schon irgendwie immer mal wieder bemerkt wurde, ob ich nicht auch mal darauf achten möchte, irgendwie vielleicht irgendwelche Sachen zu spielen, die ein bisschen leiser sind.
Ja. Ah ja, okay.
Aber die haben halt keinen Spaß gemacht.
Das macht aber natürlich einen Unterschied aus. Du bist ja quasi wirklich ganz klassisch, der ganze Lambert-Clan unter einem Dach in einem Mehrgenerationen-Haus aufgewachsen.
Ja, genau.
Da kann man sich da ein bisschen lockerer machen. Wie ist das heute? Hast du Stress mit den Nachbarn?
Nee, also hatte ich mal. Ich habe ja mein Studio in diesem Kämmerchen, was du kennst.
Ja.
Und das ist umgeben von Toiletten und Küchen und einer Sprachschule unter mir. Und da habe ich eigentlich nie Ärger. Kann ich auch nachts machen. Ich wollte mal umziehen in ein anderes Zimmer in dieser Wohnung und hatte sofort Ärger mit dem Nachbarn, der selber Jazzmusiker war. Gitarrist. Oder ist. Ich weiß seinen Namen nicht, aber er hat wie wild auch gegen das...
Ich hoffe nicht mehr.
Gegen die Wand geklopft und meinte, ich sollte mir doch einen gefährlichsten Proberaum suchen. Das macht jeder professionelle Musiker. Und dann bin ich halt wieder umgezogen. Ich hatte irgendwie keine Lust auf diese Auseinandersetzung.
Ja, scheint ein scheußiger Typ zu sein. Ich hoffe, er hat keine Gigs und versauert da.
Es war Corona, keine Ahnung. Ich auf jeden Fall, ich sehe ihn selten in irgendwelchen Lineups.
Gut, gut so.
Ich kenne seinen Namen auch nicht.
Ach so, okay. Ach, du kennst ihn nicht? Okay.
Ich kenne ihn nicht, nein. Okay. Wir haben uns angeschrien.
Okay.
Das war so unsere Auseinandersetzung. Aber eigentlich, ja, interessant, ne? Habe ich so einen Jazz-Nachbarn und mit dem bin ich überhaupt nicht gut. Und unter mir hat mal Christina gewohnt und die war aber auch genau wie deine Nachbarin mit der Maus. Ja. Die war schon genervt, wenn ich nur auf Socken durch die Wohnung gegangen bin. Da kam hin und wieder regelmäßig rauf und meinte, das ist unglaublich, wie laut du bist, selbst wenn du auf Socken durch die Wohnung gehst, dieser Bass in deinen Socken, hat sie gesagt. Ja, da meinte ich aber auch zu ihr, das ist dann vielleicht nicht der richtige Wohnort für dich, wenn du also von sowas schon genervt bist in einer Altbauwohnung in Neukölln. Ich weiß nicht, ob das, vielleicht solltest du dir einfach einen anderen, also es gibt ja vielleicht Orte, wo du dann auch diese Ruhe, die du benötigst, auch bekommen kannst, aber vielleicht ist das nicht hier so. Und sie ist dann tatsächlich auch ausgezogen. Ich hoffe nicht meinetwegen, aber vielleicht auch deswegen. Aber genau, irgendwann kam sie dann an und wollte Zwiebeln und Kaffee und so. Ah, dann sind sie auf einmal super freundlich, wenn sie was wollen, so.
Das gibt es auch nicht mehr. Das erinnere ich eher auch so aus meiner Kindheit, ne? Dass so die Nachbarn ankommen und dann so nach einer Tasse Mehl gefragt haben oder sowas.
Ich mach das schon.
Ja, machst also, du wirklich?
Ja, ja, aber nur bei denen, die ich kenne. Ich sage, dass ich irgendwie, wenn ich irgendwas brauche am Sonntag und der Supermarkt ist so eine.
Keine Thema Ahnung. Laien.
Ja. Nee, das ist kein Laien. Das ist kein Laien. Das bringe ich nicht zurück. Okay. Also, wenn ich jetzt irgendwie ein Backpapier brauche oder sowas, keine Ahnung. Okay. Das gebe ich dann ja nicht benutzt zurück.
Ja, das stimmt. Apropos Laien. Verliehen ist übrigens auch mein anderes großes Lieblingsklavierbuch, mit dem ich das Rock- und Pop-Piano erlernt habe, nämlich Rock-Pop-Piano-Workshop heißt es. Und zwar von, du wirst es nicht glauben, Dieter Falk.
Wer ist das? Kenne ich den?
Bei vielen Leuten müsste es klingen, weil Dieter Falk war lange Zeit in der Jury von Popstars.
Ah.
Weißt du, so ein schütteres Haar, eher so rötliches schütteres Haar, so eine freche Brille, bisschen so, so.
Das war nicht der ältere Herr, das war Stein, Thomas Stein, den gab's da auch.
Nee, der war auch, glaube ich, in späteren Staffeln. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht war es auch gar nicht. Es war Popstars, genau. Auch in späteren Staffeln. Ja, genau, ab 2010 steht hier, hat irgendwie auch verschiedene Sachen produziert, Pur und sowas und sieht auch so ein bisschen so aus, als wie jemand von Pur, also so ein bisschen so, so ein leichter Naketano, Camp David Look und auch ein bisschen also im Sakropop unterwegs, also zum Beispiel so, glaube ich, so ein Pop-Oratorium hat er mal gemacht und das Moses-Musical. Und auch mit seinen Söhnen, absolutes Highlight, der hat so ein Projekt, wo er mit seinen beiden Söhnen am Zweitkeyboard so eine Art Celebrate Bach heißt das, so eine Art Bach-Fusion macht, also so deutsche Jacques Lussier, könnte ich mal angucken. Dieter Falk and Sons Celebrate Bach gibt es auf YouTube zu gucken. Ist auf vielen Ebenen unterhaltsam, das zu gucken. Vielen Dank an Albrecht Schrader, der mich darauf aufmerksam machte, auf dieses tolle Video. Falk and Sons heißen die. Genau, und Dieter Falk hat dieses Buch gemacht, Rock, Pop, Piano Workshops. Da waren auch so irgendwie ganz gute, fetzige Klavierriffs drin. Und auch mal so Bruce Hornsby-Licks und so. Fand ich gut.
Echt?
Ja, richtig gut. Rock, Pop, Piano Workshop habe ich gerade geguckt. Es wird nicht mehr produziert, nur noch antiquarisch zu beziehen, leider. Und ich habe es verliehen. Bitte meldet euch, wenn ihr meinen Rock, Pop, Piano Workshop habt. Von Dieter Falk.
Genau, wir appellieren nochmal an alle, bitte nichts verleihen.
Ja.
Einfach generell Dinge nicht verleihen, aber erst recht, wenn es um Musik geht und um Bücher und so, das können die Leute sich selber holen.
Ja.
Das braucht man irgendwann und dann kriegt man es nicht zurück. Also ich sag's ungern, aber meine Blood Sugar Sex Magic von den Red Hot Chili Peppers ist verliehen. Ich weiß auch genau an wen, obwohl er es Lukas aus Wuppertal, falls du diesen Podcast hörst. Ich weiß, dass du sie dir geliehen hast. Ich habe selber hinten in diese durchsichtige Hülle, ja, die man in der, wenn ihr CD rausnimmt, ist ja so ein durchsichtiges Ding, habe ich reingemalt, habe ich die Protagonisten der Band nochmal selber reingemalt.
Wirklich?
Und, ja. Ach, und ich weiß auch genau, dass ich sie, ja, war kreativer Typ damals, in den 90er Jahren. Ja. Und ich weiß auch genau, dass ich sie ihm in den Nullerjahren geliehen habe und er hat aber später behauptet, er hätte sie nie gehabt. Und,
nicht in Ordnung.
Das ist nicht in Ordnung. Ich möchte die auch wieder haben. Also auch das Format CD wäre mir da wichtig. Jetzt nicht LP oder so ein Quatsch.
Ja, also Lukas, wir werden eine Jazz-Fatwa über dich aussprechen, wenn du nicht die CD rausrückst.
Nee, man braucht die ja irgendwann. Man will die ja im Auto irgendwann mal pumpen, ist ja klar. Da gibt es ja noch CD-Spieler.
Rück raus. Ich habe aber Entwarnung. Ich habe hier gerade bei Amazon, da gibt es das Rock-Pop-Piano-Workshop inklusive Grooves, Harmonik und Spieltechnik mit Songbeispielen von Earth, Wind & Fire, Doobie Brothers, Supertramp, Elton John, Billy Joel und Toto gibt es noch zu kaufen für 16,99 €. Und es juckt mir natürlich in den Fingern. Einfach nur, um es zu haben. Gar nicht, weil ich daraus spielen möchte, sondern einfach nur,
archivieren. Du hast ja natürlich auch in deinem Anwesen viel Platz, um Dinge zu archivieren. So, das ist ja das Schöne auch. Man kann sich ja wirklich durch die Vergangenheit durcharbeiten, wenn man dich besucht, was man da alles findet.
Was hast du denn Schönes gefunden?
Die Diskografien. Deine CDs sind ja auch noch nicht im Keller.
Genau, aber die sind stark aussortiert. Alle paar Monate gucke ich so auf dieses CD-Regal und nehme so 5 raus, die ich dann in so eine zu verschenken Kiste packe. Aber sind wir ehrlich, einen Großteil wird man nie wieder hören. Ich bin aber tatsächlich nicht so ein guter Aussortierer. Also immer stets bemüht, aber so richtig, also so braucht immer seine Zeit. Habe ich geerbt von meinem Vater, der ist auch ein Müll. Der
sammelt gerne?
Na, nee, sammelt nicht, der trennt sich ungerne von Sachen, sag ich mal.
Sammelt ist ein Euphemismus für Messi.
Naja, Messi wird so viel, aber es ist einfach so. Kennst du das? Also ich habe auch neulich, als ich hier die Orangerie bezog, ich habe auch so eine Mappe, wo alte Stücke sind, die wir mal, so einfach so, so ein kleines Diaphir-Mäppchen, da sind aber Liedsheets von Stücken, die wir mit 16 Jahren zusammen gespielt haben.
Ja, das ist wunderbar,
dass du sowas aufbewahrst. Ja, und ich kann es nicht wegschmeißen. Ich muss dieses kleine Mäppchen noch
das
ist in krass, so
weil ich habe das natürlich weggeschmissen alles.
Ja, ich habe aber ich habe richtig so eine Partition in meinem Regal, da steht auch drauf, Noten abgespielt ist die Kategorie. Das sind einfach so alte Mappen, wo ich dann immer die Vorstellung habe, wenn ich mal 70 bin, dann gucke ich das durch und dann kommen mir die Erinnerungen.
Ja. Hast du dich denn schon mal von Dingen getrennt und es danach bereut?
Ja.
Was denn?
Bücher. Tatsächlich war ich hier neulich am Bücherräumen und bemerkte, wie viele so einfach klassische Literatur Bücher, dass ich so dachte, ach, ich hatte doch auch mal eine Büchner Gesamtausgabe irgendwo und dann war die weg. Also tatsächlich einfach so.
1984 ist auch weg. Muss ich verliehen haben.
Ja, wollte das habe ich noch, glaube ich.
Familienmitglied neulich mal näher bringen, die sich eher so für Tribute von Panem interessiert. Genau. Und ich sage, guck mal hier, lies doch das mal, da kommt das alles irgendwie her und so. Ja. Aber hatte ich dann nicht mehr.
Kannst du von mir haben, habe ich, da bin ich mir ziemlich sicher, weil ich neulich Bücher umräumte. Es wurde viel geräumt hier, ne, in letzter Zeit.
Ja.
Und da sage ich, George Orwell gibt es noch, die drei Bücher, die ich besitze 1984, Die Farm der Tiere und Mein Katalonien.
Ja, apropos Dystopien, ich habe auch alle meine TKKG-Kassetten verkauft auf dem Flohmarkt.
Ja.
Und das, ehrlich gesagt, nehmen mir auch Familienmitglieder sehr, sehr übel, die sich dafür begeistern können heutzutage.
Ja. Ja, verstehe ich. Kann ich gut verstehen.
Alle Kassetten habe ich behalten, die werden jetzt auch genutzt.
Ja, ist auch gut so. Ich muss leider sagen, ich habe da schon Reue gespürt nach dem Wegschmeißen von Dingen.
Und bei Noten. Apropos, jetzt sind wir bei Hörspielen, Barbara Blocksberg liebt Jazz. Ja, weswegen Bibi ihn nicht ausstehen kann. Das sind so die üblichen Generationenkonflikte, selbst in der Hörspiellandschaft schon. Kennen wir ja auch. Das Problem an Jazz ist, es könnte sein, dass unsere Eltern das gut finden. Und deswegen ist es ja gerade, wenn man, Jazzmusiker kommen ja meistens eher, sag ich mal, aus gutbürgerlichen Haushalten, so. Mhm. Das ist ja ein bisschen schwer, sich mit dieser Musik abzugrenzen. Das gleiche Problem hatte Bibi Blocksberg gleich erkannt und gedacht so, nee, diese Musik ziehe ich mir nicht rein. Ärgerlich, denn sie hätte eigentlich dem Jazz ja so einen richtigen Zauber verpassen können.
Ja, ey, kannst du das mir da mal ein bisschen erklären? Weil ich bei Bibi Blocksberg ist für mich tatsächlich eine Bildungslücke. Ich kenne auch diese Familienkonstellation gar nicht. Bibi ist die Tochter und die ist eine Hexe. Die hat diese Hexenfähigkeit.
Ich weiß nicht viel darüber, aber ich kriege es hin und wieder aus zweiter Hand halt irgendwie. Wird mir davon erzählt. Und was erstaunlich ist an Bibi Blocksberg, ist, dass halt bis ungefähr zur Folge 6 sie noch einen Bruder hatte, Boris.
Ja.
Der dann auf einmal nicht mehr da
Boris ist.
Boris ist weg. Und es wird auch nicht weiter kommentiert, wo Boris hingekommen ist. Also irgendwann, Folgen später heißt es mal, der ist bei seinen Großeltern oder so. Aber warum sich die Familie Boris entledigt hat, wird eigentlich nicht weiter aufgearbeitet. Und Boris passte auf einmal offensichtlich nicht in die Story, musste verschwinden. Und das tut mir ehrlich gesagt ein bisschen leid um ihn.
Ja, klingt nicht gut.
Und, kann man sich aber auch rein nerden, kann man im Internet nach, da gibt es 1000 Theorien zu,
was
mit Boris passiert ist.
Und wer ist jetzt Barbara? Barbara ist die Mutter.
Barbara ist die Mutter, ja. Liebt Jazz.
Die liebt Jazz. Okay, und das wird richtig thematisiert in diesen Folgen. Ja, toll.
Mehrfach.
Okay, alles klar. War mir nicht klar. Ja, ist ein bisschen die Frage, frage ich mich gerade, ob denn das jetzt eine Generation später, wir sind jetzt ja quasi tatsächlich in einem Alter, wo wir stolz sagen können, es gibt noch eine Generation Nachwuchs-Jazzmusiker unter uns, ob deren Eltern überhaupt noch Jazz gehört haben, weil deren Eltern müssen ja wieder jünger sein, die haben dann vielleicht gar nicht mehr diese Jazz-Sozialisation. Da kann Jazz dann wieder rebellisch sein.
Die haben Radiohead gehört dann, oder?
Ja, vielleicht. Sagt uns das mal bitte, ob eure Eltern Jazz gehört haben.
Ja, das stimmt. Apropos Gen X, Bad Plus lösen sich auf. Ja. Jetzt haben sie einen Post rausgehauen. Letzte Tour nun mit Chris Potter und Craig Taborn nochmal. Und da spielen sie die Musik des Keith Jarrett American Quartett.
Ja.
Und dann ist Schluss.
Ja, habe ich auch gelesen im Internet. Und wenn ich lesen sage, ich habe ein Reel gesehen.
Muss man auch sagen, hat mehrere Häutungen hinter sich, diese Band.
Ja.
Ich habe gerade den Pianisten, der nach Ethan Iverson kam, vergessen. Dessen Namen Omar irgendwas. Ich habe es gerade vergessen. Und danach haben sie ja sich vom Pianisten nochmal getrennt und mit Chris Beat und Ben Monda weitergemacht. So, jetzt eigentlich sind dann sozusagen der Kern der Band nur noch Dave King und Reed Anderson. Und jetzt gehen sie nochmal mit Craig Taborn und Chris Potter auf Tour. Eigentlich eine großartige, das kann eigentlich nur geil sein. Aber ich glaube, die spielen nicht in Berlin.
Nee.
Aber ja, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesehen habe. Ich hatte sie ja nochmal gesehen mit Chris Speed und Ben Monda und dachte auch, es würde denen vielleicht gut tun, weil sie sind ja nach wie vor großartige Musiker. Und so, ich hatte auch Dave King dann zum Beispiel mit Julian Lage gesehen und dachte so, ja, es ist vielleicht auch an der Zeit, dass man sich dann mal trennt voneinander, weil vielleicht ist das so ein bisschen auserzählt. So. Also das ist ja auch so ein bisschen so der Tenor dieses Posts gewesen, dass sie das Gefühl hatten, so, wir wissen jetzt auch nicht so richtig weiter damit.
Und ja.
Irgendwie, ach, ganz erwachsen eigentlich zu sagen, okay, wir haben jetzt alles gemacht, was wir machen können und wir hatten unsere Jahre, jetzt ist Schluss.
Aber haben sie denn dann quasi noch in dieser neuen, in dieser Quartettbesetzung, haben sie denn dann noch die alten Stücke gespielt quasi, war das Thema?
Ja, ein bisschen, glaube ich. Aber das ist ja irgendwie, glaube ich, dann nicht so leicht. Eigentlich werden dann eher neue Stücke gespielt. Ich glaube, das dann so umzusetzen und ähnlich wirksam zu machen. Also vor allem so die Stücke mit Ethan Iverson und so.
Genau, weil man hat ja so ein bisschen das Gefühl, wenn sich so Bands lange halten, jetzt eher im Pop-Bereich, dann hat man ja das Gefühl, da geht es vor allen Dingen darum, dann vielleicht in einer anderen Besetzung dasselbe Repertoire zu spielen. Also ich kann mich erinnern, dass ich, da war ich noch in der Schule, da war ich mal in der Fabrik Hamburg auf einem Konzert der Gruppe Kenneth Heat.
Was machen die nochmal?
Ja, das ist, ich glaube, der große Hit ist On the Road Again, beziehungsweise.
Und die Deutschen sagen Kenneth Heat, aber es heißt eigentlich Can't, oder?
Ah ja, genau, Can't Heat, ja genau, Can't Heat.
Aber ich habe es auch immer im CD-Regal in den 90ern schon gesehen und dachte, so irgendwie ein cooler Name, genau. Kenneth Heat.
Aber es ist, du hast völlig recht, es wird Can't Heat sein. Und es gibt dieses Stück Going Up the Country mit der Flöte.
Ah, das ist das von denen. Okay,
und dann singt er mit so einer ganz hohen Flötstimme. Ja. I'm going down the country.
Das ist ein guter Track.
Genau. Und ich hatte ja mal so eine, das haben wir noch nicht so richtig aufgearbeitet hier. Ich hatte ja dann auch so, eher so in meiner Oberstufenzeit, so eine starke Faszination für so diese, so Woodstock-Musik, für diese psychedelische Musik der 60er Jahre. Auch sehr stark getriggert durch mein Interesse an den Doors. Können wir mal an anderer Stelle aufarbeiten. Was ich erzählen wollte, ist nur, als ich dann bei Can't Heat war, fiel mir auf, dass eigentlich von der Original Can't Heat Band da, glaube ich, so ziemlich niemand mitspielte.
Ach so.
Also an keinem Instrument.
Und an denen warst du interessiert eigentlich?
Nein. Also doch der Schlagzeuger wohl wahrscheinlich noch zu der Zeit. Es gibt hier bei Wikipedia so eine interessante Tabelle. Aber im Prinzip war da eigentlich niemand mit dabei von der Originalbesetzung.
Ja.
Oder vielleicht noch an der Leadgitarre, keine Ahnung. Aber genau, da hat man halt so eine, was ich sagen wollte, da hat man so eine Band mit extrem vielen Besetzungswechseln durchgezogen. Was natürlich Sinn macht, weil man sagt, ah ja, man möchte ja halt diese schöne Musik von Can't Heat spielen.
Ja.
Und entweder es macht Spaß oder man hat auch so ein ökonomisches Interesse dran, da vielleicht auch unter dem Namen zu touren, damit die Leute kommen, so Leute wie ich, die lesen, ah, Can't Heat, kenne ich.
Das ist doch mal eine interessante Frage. Ist es dann noch die Band oder ist es dann eigentlich so eine Coverband? Also wenn kein Originalmitglied mehr dabei ist, dann wird doch eigentlich, selbst wenn sozusagen ein Erbe abgegeben wurde über die Jahre, wird doch die Band zu ihrer eigenen Coverband auf einmal, oder? Vor allem, wenn sie die alten Stücke noch spielen, wo sie selber vielleicht noch nicht mal am Schreibprozess mit beteiligt gewesen sind.
Irgendwie ja, irgendwie nein. Ich könnte dir jetzt aber vorwerfen, das ist so ein bisschen so eine deutsche Blut- und Boden-Erbideologie. Die sagt nur, wer quasi Originalmitglied ist.
Ich wollte das gar nicht werten. Ich wollte ja nicht sagen, dass das schlecht ist.
Ja, aber du sprichst dieser Band natürlich ab, noch diese Band zu sein. Das Existenzrecht quasi. Nur weil da kein Originalmitglied mehr bei ist. Aber klar, ich weiß natürlich genau, was du meinst. Ist ja auch oft für Bands schwierig. Also es gibt wirklich wenige Bands, die es irgendwie, zum Beispiel die Gruppe AC/DC, die hat es ja wirklich geschafft, nach dem Ableben ihres Sängers Bon Scott dann mit Brian Johnson quasi genauso fett weiterzumachen oder noch größer zu werden sogar.
Ja.
Ne, aber sonst viele Bands überleben das ja nicht, auch gerade wenn der Sänger wechselt.
Ja.
Dann verliert sich das Interesse.
Genau. Also bekanntes deutsches Beispiel ist ja zum Beispiel die Band Tangerine Dream.
Ja.
Die wurde ja komplett übergeben an Thorsten Quaschning. Übrigens, mit dem habe ich noch ein Konzert gespielt.
Ja.
Wie heißt nochmal der Gründervater von Tangerine Dream?
Edgar Fröse.
Edgar Fröse, genau.
Ja.
Genau, das wurde irgendwann tatsächlich so übergeben, also quasi vererbt an Thorsten Quaschning. Jetzt spielt er auch Paul Frick, liebe Grüße. Und die touren weiterhin unter dem Namen und auch weltweit und so. Und was diese auffahren an Gier auf der Bühne, ich habe neulich mal ein Konzert mit dem gespielt im Synthesizer Museum in Berlin. Und das Gier, was halt Thorsten mitgebracht hat, das war eigentlich doppelt so viel Kram wie das Zeug, was das Synthesizer Museum zur Verfügung hat. Und sehr interessantes Konzert, weil wir improvisierten so zusammen, zwei Sets und noch ein kleines Interview dazwischen. Und ich bin da komplett von überzeugt gewesen, dass wir improvisierten. So.
Ja.
Und genau, es gab dann dazwischen ein Interview und dann wurden so verschiedene Fragen gestellt. Und es stellte sich so heraus, dass Thorsten meinte, so, also er mag den Begriff Improvisation überhaupt nicht. Für ihn ist das eigentlich Komposition, was hier stattfindet. Und ich meine, gut, hat ja recht, also improvisieren ist ja so, das wird ja philosophisch jetzt, ne, ist ja so eine Art schnelles Komponieren und so. Und wir hatten uns festgelegt auf interessant auch, weil konnten ja nicht proben oder so. Und er musste seine Maschinen irgendwie einstellen. Das heißt, es konnten noch keine Changes groß stattfinden. So, alles musste sich eigentlich im gleichen Modi.
Ja.
Wir hatten uns auf F-Moll geeinigt. Ich glaube, Aeolisch oder so. Und dann haben wir zweimal eine Stunde über F-Moll improvisiert.
Gut, ja.
Ja, es war super. Es hat auch echt Spaß gemacht. Die Leute hat auch Spaß gemacht, weil er hat auch wirklich einiges zu bieten an Sounds und so. Da konnte man viel machen. Ich hatte meinen Rhodes mitgebracht und noch ein paar Effektgeräte und so. Also wir hatten echt eine gute Zeit. Nur interessant fand ich wirklich, weil ich dann auch während des Interviews so meinte, sag mal, also Entschuldigung, ich weiß nicht, ob wir hier von der gleichen Art des Musikmachen reden, aber ich hatte das Gefühl, wir hätten gerade improvisiert. So sehen die Leute das anders. Für die Leute ist es halt, ist es Instant Composing.
Mhm, sehr gut. Und aber da hat man sich geeinigt bei Tangerine Dream. Spielen die denn das alte Repertoire oder so? Ich kenne mich nicht so gut aus mit dieser Band.
Genau, die spielen ein Set mit altem Repertoire auch, also auch alten Stücken. So, und aber auch neue Sachen dann. Also die bringen ja auch immer noch Platten raus und so. Und dann wird auch noch improvisiert. Also ich war nicht noch nie da, aber diese Konzerte müssen ewig dauern. Da kriegt man was für sein Geld. Deswegen geht zu Tangerine Dream. Da wird richtig aufgefahren.
Ja, genau. Aber deswegen, aber da, das ist ja trotzdem dieses, eine Band übergeben oder halt in anderer Besetzung weitermachen. Das ist ja ein diametraler Unterschied zu dem, was The Bad Plus machen. Halt sogar noch die Instrumentierung wechseln. Also halt statt mit einem Pianisten mit Gitarre und Saxophon zu spielen. Da fragt man sich dann ja wirklich, macht ihr das mehr oder weniger, weil ihr den Namen habt und ihr wisst, die Leute kommen dann? Finde ich aber ehrlich gesagt, finde ich auch völlig legitim.
Ist auch irgendwie okay. So, genau. Also genau, sollte eigentlich einer Band sowieso freistehen zu machen, was sie will, oder?
Ja, genau, würde auch in derselben Besetzung gehen. Also siehe, was ist ich, deutsches Beispiel, sowas wie die Gruppe Deichkind, die dann plötzlich quasi vom Rap zu diesem Elektro-Sound übergeht. Oder was ist ich, Radiohead, die dann anfangen halt quasi nicht mehr so klassisch Rockband, sondern eher so experimental zu sein. Also du kannst ja auch innerhalb einer Band die Instrumente wechseln, wollte ich damit sagen.
Ja.
Oder den Sound.
Genau. Also nein, wir gehen das hier nicht so puristisch an. Also wenn das so rübergekommen ist, sorry dafür. Wie gesagt, ich fände es auch irgendwie in Ordnung. Also
was fändest du in Ordnung?
Also wenn man das auch so offen zugibt, dass man halt natürlich irgendwie so einen Erbe einfach begleitet. Ich habe das Gefühl, Paul McCartney ist ja auch eigentlich sozusagen derjenige, der sich um das Erbe der Beatles kümmert.
Paul McCartney kümmert sich um das Erbe der Beatles und spielt dann Beatles-Songs. Genau.
Ja, genau.
Ja, ich finde das auch.
Lieben wir auch.
Wunderbar finde ich das. Aber was ich tatsächlich in letzter Zeit öfter bemerkt habe, da wollte ich mit dir nochmal drüber reden und das passt ganz gut hier zum ganzen Thema, ist das eigentlich eine Coverband? Ich habe jetzt leider die Namen vergessen, aber wenn ich so durch die Stadt fahre und man sieht so diese klassische Plakatwerbung, fällt mir öfter auf, dass zum Beispiel hing neulich ein Plakat, da stand drauf Falco.
Ja.
Und jetzt für den unwissenden Betrachter des Plakats könnte man ja denken, ah toll, Falco spielt ein Konzert in Hamburg.
Ja, dann ist mir aber, wieder da.
Genau, da habe ich aber gemerkt, der lebt ja gar nicht mehr. Das heißt, es wird sich um irgendeine Art Falco-Tribute-Show handeln oder so. Und das habe ich jetzt öfter gesehen, bis hin
auch
zu.
Auch für Taylor Swift, ehrlich gesagt. Hier, riesengroßes Konzert, Taylor Swift. Und dann wird aber ganz klein irgendeine andere Künstlerin genannt, die einen Tribute für Taylor Swift-Konzert, auch im großen Konzertsaal veranstaltet und so. Ja.
Genau, und auch mit der Gruppe Rammstein ist mir jetzt aufgefallen, dass, glaube ich, wirklich in der Barclay Arena, oder wie das Ding gerade heißt, diese Mehrzweckhalle beim Volksparkstadion, dass da auch eine Rammstein-Coverband spielt.
Und da steht dann auch groß Rammstein drauf.
Nee, da, Tribute to Rammstein, ja, irgendwie sowas, oder?
Ja.
Also das finde ich aber interessant. Das ist
aber damit wird doch gespielt. Guck mal, da machst du Tribute to, also bei diesem Taylor Swift-Ding war es auf jeden Fall so, das ist ganz klein, dieses Tribute oder A Night for Taylor oder so. Und dann halt groß, aber Taylor Swift, sodass es halt schon auch Verwechslungen geben könnte. Und manche Leute glauben, sie könnten hier ein relativ günstiges Ticket noch für Taylor Swift abgreifen.
Ja, also gut, da muss man aber natürlich sehr dusselig für sein, zu denken, ach toll, Taylor Swift spielt im
Velodrom.
Genau, das ist ja praktisch. Ja. Und es gibt sogar noch Karten. Genau. Selbe bei Rammstein natürlich. Also das ist aber interessant, dass ja eine Band, die Stadionkonzerte spielt, es dann schafft, dass deren Tribute-Bands immerhin auch wirklich riesengroße Clubs bis Hallen füllen.
Ja.
Also ich bin ja gerade auf der Seite der Rammstein-Coverband Stahlzeit. Die sind im Prinzip durchgehend auf Tour. Hier bis Februar 27, Tickets ab so um die 50 Euro und durchaus in Hallen spielen die.
Ja.
Und klar, die Doppelshow im Osnabrück im Rosenhof, eher ein kleinerer Laden, die ist auch schon ausverkauft. Zwei Konzerte. Also das scheint zu laufen.
Sehr gut.
Was ich nur interessant finde, es gibt einen Markt für diese Coverbands.
Ja.
Was ich mich gefragt habe, neulich in dem Zusammenhang, habe ich auch schon mal vor vielen Folgen schon mal das Thema aufgemacht, würde ich gerne wieder aufmachen. Wieso covern die Leute eigentlich nicht mehr?
Ja, aber ist das so?
Ist mein Eindruck.
Also wir als Jazzmusiker können uns da doch nichts vorwerfen
lassen. Genau. Aber ich irgendwie würde ich mir, war ja schon mal mein Hot Take, viele Leute schreiben auch gar nicht so gute Songs, haben aber tolle Stimmen oder eine tolle Art zu spielen. Mhm. Wieso nicht mal, also dass irgendwie ein Künstler, den ich mag oder eine Band, mal ein Coveralbum macht, ist mir lange nicht mehr untergekommen. Warum eigentlich nicht?
Ja, also genau, ich lasse mir das nicht vorwerfen. Ich habe meine Karriere damit begonnen.
Ja,
ich bin genau, aber großer
mach du
Cover-Artist.
Doch auch mal ein Coveralbum.
Ja, das wurde ja immer gesagt, ob ich nicht diese ganzen Reworks noch mal irgendwie, die sind dann immer vereinzelt irgendwo erschienen, ob man da nicht mal ein Album draus machen kann, ist so ein bisschen wegen der Rechte, die man dann überall einholen muss und so, hatte immer irgendwie niemand Bock drauf. Keine meiner bisherigen Labels Lust drauf, dann diese ganzen Kooperationen zu starten und so.
Ja, aber nochmal von mir ein kleiner Aufruf, spielt doch mal mehr Coversongs oder veröffentlicht Coversongs. Ist doch herrlich, man kann doch gar nicht, ein gutes Stück kann man doch gar nicht oft genug aufnehmen.
Ja.
Ich mag das auch irgendwie gerne, wenn man dann so in einem Streaming-Portal einen Namen von einem Stück eingibt und dann gibt es da irgendwie 20 Versionen von. Ist doch herrlich.
Ja, super.
Das ist doch ein guter Song, ist doch dafür da, gespielt zu werden.
Natürlich. Apropos, da sind wir bei Nachträgen, ja?
Ja.
Weil Philipp hat uns darauf hingewiesen, wer gemeint war bei Ken Jebsens Interview, der ja meinte, so die großen Jazzmusiker, zählte sie dann alle auf und dann tauchte der Name Rufus auf.
Ja.
Und ich wusste nicht, dass Rufus und so. Aber Rufus ist wohl ehemalige Band und Sprungbrett der US-amerikanischen Sängerin Chaka Khan.
Ah, okay, alles klar.
Ja, und der Hit von Rufus war ein Cover und zwar von Stevie Wonder, Tell Me Something Good. Ist nicht irgendwie... Ist das nicht irgendwie das Stück? Can you tell me something good?
Sehr gut. Das,
oder?
Mag sein. Ich muss mich auch outen als nicht so wahnsinnig werkkundig bei Stevie Wonder.
Und Chaka Khan auch überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Deswegen, also ich kannte auch Rufus nicht.
Nee, ich auch nicht.
Schande über mein Haupt. Aber
ja. Gut,
vielen Dank dafür. Wir lieben aufmerksame Hörer, die uns dort weiterbringen. Weil es wird wahnsinnig viel geschwafelt. So. Also nicht nur bei Ken Jebsen, auch bei uns.
Ja,
wird viel geschwafelt und geschwurbelt. Ja. Und da ist mal ganz gut, wenn da jemand auf die Fakten achtet.
Ja. Ja, Chaka Khan, muss ich sagen, ich kenne das Lied Ain't Nobody, absoluter Klassiker in jeder Tanzband, mehr kenne ich nicht. Nie gehört, ist für mich eine Lücke, Chaka Khan.
Ist Bildungslücke, ja?
Ja. Ja.
Machen wir nochmal die große Chaka Khan-Folge.
Nochmal zu diesem Covern. Wir sprachen ja über die 60er Jahre und so Gruppen wie Kenneth Heat, aber weiß ich, Manfred Mann's Earth Band wäre so ein Beispiel zum Beispiel.
Ah, ja.
Da gibt es... Oder auch die Birds und so. Es war ja völlig normal, dass so diese großen Gruppen der 60er Jahre ein Repertoire hatten, was teilweise überwiegend aus Covers bestand.
Ich glaube, die Beatles auch, ne?
Auch die Beatles ganz am Anfang, klar. Genau, die Beatles haben sich tatsächlich dadurch ausgezeichnet, dann eigene Stücke zu machen. Aber es war ja total normal, ganz viele Covers zu spielen. Und wo man das auch durchaus antrifft, ist so im Bereich so EDM. Da scheint es also.
Aber dass so Samples verwendet werden von so 90er-Hits oder was?
Ja, genau. Aber ich war neulich im Sportverein und der ist so im Hamburger Innenstadtbereich und vor einigen Monaten. Ja. Und dann zog an dem Nachmittag oder mittags gerade der Christopher Street Day vorbei. Und das hörte man sehr gut aus diesem Fitnessstudio. Und da hörte ich dann zum Beispiel so ein EDM-Remix von, wie heißt das nochmal, von den Four Non Blondes, dieses Stück What's Up?
Ja.
Ah, ja, ja, ne?
Welches Stück hat sie auch geschrieben? Einen großen Hit?
Weiß ich nicht.
Beautiful von Christina Aguilera.
Genau. Ja. Sehr gut, genau. Und das ist mir, das fällt mir öfter auf, dass es so quasi so Songs gibt, eher so aus meiner Kindheit und Jugend, die jetzt wiederkommen als EDM-Remix. Ain't Nobody zum Beispiel von Felix Jehn gab es ja auch, ja. War ja auch sehr, sehr prominent.
Ja, dein Namensvetter.
Genau. Und übrigens auch in unserer Kindheit wiederum viele so Eurodance-Stücke. Somewhere Over the Rainbow von Marusha oder sowas. Ne? Da gab es ja auch viele Pop-Songs, Eurodance-Songs, die wiederum auch Cover waren.
Ja.
Also in manchen Stilistiken hält sich das. Ich frage mich aber, ob auch so in der breiten Masse der Bands Covern so ein bisschen verpönt ist. Weil man so das Gefühl hat, wenn ich jetzt ein Cover spiele, das ist irgendwie uncool. Und dann stattdessen präsentiert man das eher mittelmäßige eigene Repertoire. Wobei ich finde, ich will nur einfach nur mal...
Ich glaube, das ist halt nicht so angreifbar. Also ich meine, ich glaube, keiner hat was gegen Coversongs. Eigentlich das Publikum weiß es ja zu schätzen. Ich glaube nur... dass man halt, wahrscheinlich als wenn du eine Band hast, dann möchtest du dich nicht angreifbar machen, mit, dass du halt sozusagen dich auf den schon funktionierenden Stücken anderer darauf jetzt irgendwie eine Karriere bauen wollen würdest oder sowas. Also, keine Ahnung. Ich glaube aber in einem Live-Konzert wird eigentlich nie jemand sagen, so, das finde ich aber doof, dass du jetzt gespielt hast. So, ich glaube, ja, aber ich kann schon verstehen, dass Bands sagen, ich bringe jetzt keine Coversongs raus, so bei meinem Debütalbum oder so.
Nein, natürlich. Ja, das verstehe ich auch, aber ich weiß nicht, ob das nicht so ein falsch verstandener Stolz ist, zu sagen, aber ich möchte eigenständig sein in Gänze, nicht nur mit meinem eigenen Sound als Band, sondern auch mit meinen eigenen Stücken. Ja. Ich verstehe das schon. Das ist jetzt auch so ein bisschen so ein Hypothetical, was ich hier aufmache. Aber ich rufe doch dazu auf, jede Kapelle und jeder Künstler vielleicht mal im Live-Bereich doch mal so ein Cover zu spielen. Mir gefällt das eigentlich gut. Ich finde, das ist ja auch eine Art von Kommunikation, wenn so Stücke weitergetragen werden und noch so miteinander kommunizieren. Das finde ich eigentlich toll. Ich meine, die gesamte Klassik beruht darauf.
Ja, der Jazz ja auch.
Und der Jazz eben auch. Genau, auch viel. Finde ich auch super.
Ja.
Also Standards-Album von Lambert, wann?
Ja, Standards und Pop.
Ja, genau.
Pop-Classics.
Ist doch toll. Ja. Ist mir nur wieder mal vermehrt aufgefallen, als ich diese Plakatwerbung sah für Falco. Warum nicht eigentlich mehr covern?
Ja.
Meine Theorie ist halt, man möchte sich so ein bisschen abgrenzen von den Coverbands. Man ist ja keine Coverband. Ist ja auch für junge Bands immer Thema, wir haben eigenes Material. Ist ja auch immer die Frage, wenn Leute interviewt werden und dann erzählen von ihren Bands, die sie als Schüler hatten, die von den Schülerbands, dass es dann immer heißt, und hattet ihr auch eigene Stücke? Nee, wir haben nur AC/DC gespielt.
Smoke on the Water.
Genau.
Ich wollte nochmal dich beglückwünschen, du hast ja genannt, als ich dich nach einem Lieblingsbassisten gefragt habe, Gary Talent.
Ja.
Von der E Street Band.
Ja, war natürlich gelogen, aber ist ein toller Bassist.
Mega Basslines in Atlantic City, in dieser Live-Version. Muss man wirklich sagen, da dachte ich so, ja, gut gewählt, Felix.
Ja.
Wollte ich nur mal beglückwünschen. Der Bass ist da wirklich sehr präsent und macht einiges mit.
Ja, ich möchte da noch hinweisen, auch auf ein Stück von Bruce Springsteen, nämlich das heißt nicht I'm on Fire, sondern nur Fire.
Ja.
Also Fire ohne I'm on.
Da gibt Gary auch einiges, oder was?
Ja, da gibt es ein Dumm, du, 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 du. Da gibt es so einen richtig guten Basslauf. Sehr, sehr gut. Wer ist denn dein Lieblingsbassist, außer Flea?
Ja, gut.
Okay.
Wer bleibt da noch?
Ja.
Weiß nicht, Ron Carter wahrscheinlich, oder?
Ron Carter, okay. Ist Paul ein toller Chambers. Bassist. Sind beides tolle Bassisten.
Paul Chambers habe ich wahrscheinlich die meisten Platten von.
Ja.
Wobei
Ron Carter der meist aufgenommene Bassist aller Zeiten ist.
Ja.
Ja.
Ja, aber auch der genannte Reed Anderson ist für mich ein sehr wichtiger Bassist von The Bad Plus. Also auch sein Soloalbum, was er damals auf Fresh Sound New Talent rausgebracht hat, in The Vastness of Space. Für mich ein sehr wichtiges Album, ganz tolle Komposition. Deswegen auch, wird nicht oft genannt, aber Reed Anderson für mich begnadeter Künstler.
Ja. Hast du auch wirklich schon oft, also es ist wirklich ein wichtiges Album für dich, weil du hast es hier wirklich in verschiedensten Kontexten.
Ich höre das auch tatsächlich immer wieder. Das altert auch ganz, ganz vorzüglich. Man kann sich das immer wieder anhören. Das ist einfach ein ganz tolles Zeitdokument der Nullerjahre. Absolute Top 5 Jazz Recordings. Ja, ist auf jeden Fall dabei.
Sehr gut. War auch, glaube ich, in unserer Nuller-Folge in deinen Top 5. Hört da nochmal rein.
Ja, ansonsten können wir ja sagen, die Klicks gingen nach oben. Da lästert man einmal irgendwie ein bisschen über den Öffentlich-Rechtlichen in der letzten Folge. Zack, also herzlich willkommen, alle Leute, alle Kritiker des Öffentlich-Rechtlichen. Wir heißen euch willkommen. Wenn wir euch jetzt hier schwarze Musikkultur näher bringen können, dann geht das mit diesem Podcast ja in die richtige Richtung. Da würde ich sagen, hast du noch sowas, Felix, was so ein bisschen die Klicks nach oben treibt?
Habe ich nicht vorhin schon irgendwas Freches gesagt? Weiß ich nicht mehr. Komisch, aber wir müssen nämlich jetzt für heute leider zum Schluss kommen. Schade, also alle, die durchgehalten haben, alle neuen Hörer, dass es jetzt hier nicht so kontrovers weiterging, sondern ihr heute eher so ein bisschen ein fröhliches Getratsche von uns gehört habt. Nächste Folge geht's aber kontrovers weiter sicherlich. Da sprechen wir vielleicht mal wieder über Oscar Peterson, der war in letzter Zeit schon öfter Thema, und da gibt es ja wirklich die Carter North Sea Jazz Festival. Die hast du ja recherchiert, die gefällt mir gut. Machen wir nächstes Mal.
Das machen wir beim nächsten Mal. Freuen wir uns jetzt schon drauf. Also bitte nicht selber recherchieren, damit ihr dann überrascht seid, was wir schon wieder alles wissen. Ja. Ansonsten möchte ich natürlich nochmal auf Lambert & Friends hinweisen. Vor allem, ich glaube, hier, wir hören, haben viele Hamburger. Also es gibt in Hamburg und Berlin im Mai das großartige Gala mit ganz vielen meiner Freunde. Ich weiß nicht, ob ich sie schon ansage. Ich werde jetzt nicht ansagen, wer da vielleicht kommen könnte. Ob da jetzt irgendwie Cat Frankie oder Valeska Steiner vom Boy kommt oder Mackes. Wir wissen es nicht genau. Tristan Busch, ob der jetzt da aufkommt. Nee, ich kann das alles noch nicht so richtig sagen. Aber man sollte sich schon mal das Ticket sichern.
Ja.
Damit man auf jeden Fall dabei ist. 17. Mai Berlin, 13. Mai Hamburg-Kampnagel. Ja, ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns und sagen bis zum nächsten Mal, oder? Hast du was?
Ich habe nichts. Ich sage auch auf Wiedersehen, und nächste Woche sehen wir uns ja schon wieder, beziehungsweise hören uns, denn wir bleiben ein auditives Medium. Bis später.
Ja, genau. Ciao, ciao, macht's gut.
Tschüss.